Ihr Lieben, vielleicht kommt der eine oder andere heute Abend hier zum Gottesdienst und ist vielleicht auch schon müde nach einem solchen Tag und seine Gedanken sind schwer. Vielleicht ist einer dabei, der kürzlich enttäuscht wurde und nicht so recht versteht, was Gott ihn lehren möchte und mit seinen Gedanken damit beschäftigt. Und ein Dritter erlebt vielleicht starke Anfechtungen im Glauben und erfährt diese Auseinandersetzung in seinem Leben und ist da in seinen Gedanken auch vielleicht damit beschwert. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie unsere Sinne von Gott ablenken können, die unser ganzes Denken von Gott wegziehen möchten. Viele Gründe, die uns auch die Freimütigkeit zur Anbetung und die Freimütigkeit zu hören auf Gottes Wort rauben mögen. Situationen und Erlebnisse, die vielleicht unser Leben in einen dichten Nebel hüllen, den wir noch kaum durchsehen können. Und so hoffe ich, dass wir an diesem Abend durch Gottes Gnade den Blick frei bekommen und auf Gott sehen können und dass wir in diesem Wort, das wir lesen werden im Buch der Sprüche, einen Blick hindurchkriegen, durch den Nebel der betrübten oder müden Seele hin auf die Gnade Gottes, ein Blick auf das Licht unseres Herrn. Und so sollen diese Verse, die wir heute miteinander betrachten, uns den Blick frei machen für Gottes Segen, den Gott jedem verheißen hat, der auf ihn vertraut. Und das lesen wir im Buch der Sprüche in Kapitel 3, in den Versen 5 und 6. Buch der Sprüche, Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Vertraue auf den Herrn und er wird dich segnen. Drei Dinge werden hier angesprochen, die wir uns heute Abend hier etwas genauer ansehen wollen. Vertraue auf den Herrn mit allem, in allem und bei allem. Vertraue auf den Herrn mit allem, in allem und bei allem. Als erstes, vertraue auf den Herrn mit allem. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, steht hier. Gott fordert uns hier auf, dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen, auf seine Vorsehung, auf seine Verheißungen, auf seine Gnade, dass wir uns ihm ganz und gar anvertrauen. Gestern war ich eine ganze Zeit mit dem Zug unterwegs und auch dazu gehört viel Vertrauen. Dazu gehört Vertrauen in die Technik der Eisenbahn und am Bahnsteig wurde von mir erwartet, dass ich tatsächlich in diesen Zug einsteige und als Ganze hineingehe, dass ich mich dem Zug und dem Zugführer anvertraue. Ich musste einsteigen, ich konnte nicht irgendwie so noch so mit einem Bein auf dem Bahnsteig stehen bleiben und mit einem Bein im Zug, das wäre nicht gegangen. Wir haben das erlebt, da war unterwegs an einem Bahnsteig jemand, der hat das nicht ganz verstanden, der wusste nicht so genau, ob er wirklich mit dem Zug fahren will oder nicht und der war so halb drin und halb draußen und dann konnte der Zug nicht losfahren. Ich muss mich dem Zug ganz anvertrauen. Ich muss komplett einsteigen und mich ihm ganz anvertrauen. Ein schönes Beispiel, ein schönes Bild dafür. Und ich glaube, wir verstehen das. Glaubst du, dass Gott von uns irgendetwas anderes erwartet? Glaubst du, wir können bei Gott sagen, ja, ich glaube an dich, aber ich bleib mal lieber noch so mit einem Bein irgendwo anders stehen, so auf dem Bahnsteig stehen, bildlich gesprochen. Das geht nicht. Gott möchte, dass wir uns ihm ganz anvertrauen. Gott möchte nicht nur ein Lippenbekenntnis, dass wir sagen, ja, ich glaube an dich, sondern er möchte, dass wir unser ganzes Leben ihm anvertrauen. Dass wir mit unserem ganzen Herzen, heißt es hier, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, mit allem, was uns irgendwie kostbar ist, was uns wertvoll ist, mit allem, was uns ausmacht, dass wir uns ihm allein anvertrauen, dass wir loslassen. Dass wir einsteigen und uns ihm in allem ganz anvertrauen, mit allem, was wir sind. Und wir haben auch viel Grund dazu. Wir haben viel Grund, Gott zu vertrauen. Durch den Sühnetod Christi hat uns Gott von unserer Schuld befreit. Wir können uns ihm vertrauensvoll zuwenden. Wir hatten zwar nichts als die Verdammnis verdient, aber in Christus ist Gott unser Freund geworden. In Christus können wir uns vertrauensvoll Gott, dem Vater, zuwenden. Gott ist nicht unser Feind Er ist unser Vater, wie wir es gerade vorhin auch in diesem schönen Gleichnis gelesen haben. Und auch das kennen wir. Ich beobachte das bei Barnabas, wenn diesen kleinen eineinhalbjährigen, wenn ich ihm die Arme entgegenstrecke, dann springt er ohne Angst hinein. Eigentlich ist er ja so ein bisschen eine ängstliche Person. Aber er weiß es. Ich bin sein Vater. Und er kann mir vertrauen. Ich werde ihn nicht fallen lassen. Ich werde ihn sicher auffangen, wenn er mir in die Arme springt. Er hat dann keine Angst. Er weiß, dass ich ihn lieb habe. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist Gott unser Vater und wir können uns ihm ganz getrost anvertrauen mit allem. Wir dürfen wissen, ja, er fängt uns, er hält uns, er will uns nichts Böses. Und da mag es Leute geben, für die klingt das jetzt sehr vernünftig. Die sagen, ach ja, und wenn ich mir das alles so überlege, auch die christliche Ethik, da hören wir in unseren Tagen ja auch viel drüber, ist ja alles eine großartige Sache, eine sehr vernünftige Sache. Ich möchte hier gerne auch ein bisschen den Faden aufgreifen von heute früh in der Lehrstunde. Ja. Da gibt es große Philosophen, die sagen, ach, was ist das nicht für eine großartige Lehre, die so in unserer westlichen Kultur, im Christentum erwachsen ist. Eine herausragende Ethik. Und das überzeugt sie intellektuell und sie halten das für sehr vernünftig, sich auch Gott anzuvertrauen. Und für sie ist letztendlich dann doch der christliche Glaube nichts anderes als eine Philosophie, eine Weltanschauung. Aber das ist kein rettender Glaube. Das ist nur ein Denkgebäude. Das könnte man leicht ersetzen durch irgendetwas anderes. Aber es gibt auf der anderen Seite wiederum Menschen, und davon gibt es auch nicht wenige, für die sieht es gerade ganz umgekehrt aus. Die sagen, was? Christ zu sein, das ist ja das Dümmste, was du machen kannst. Oder eigentlich eher etwas, was schon für Leute ist, die nicht so klug sind vielleicht und nachdenken. Überleg mal, was Jesus gesagt hat. Was hat Jesus uns eigentlich verheißen, wenn wir ihm nachfolgen? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht, was Jesus verheißt? Er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also wie ein Werbeslogan klingt das nicht gerade, ne? Wenn man sich überlegt, was einem da angeboten wird, ist das wirklich attraktiv? Schmach, Selbstverleugnung, Kreuz, Leid, Verfolgung. Ist das, was ihr wollt? Ist das wirklich das, was sehr einladend wirkt? Das ist, was Jesus uns verspricht, wenn wir ihm nachfolgen. Im ersten Korintherbrief spricht Paulus davon, wie sehr die Predigt des gekreuzigten Christus auf Verachtung und auf Spott stieß. Da haben wir heute in der Predigt in der Früh schon einiges dazu gehört. Aber er schreibt im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel davon, er sagt, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Es ist töricht in ihren Augen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Weil dem Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden einen Anstoß und den Nationen eine Torheit, dem Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes stärker als die Menschen. Jesus Christus, der Gekreuzigte, er ist unser Erlöser. Er hat uns durch seinen Tod mit dem Vater versöhnt. Nur wenn wir uns mit allem, was wir sind und haben, allein auf ihn verlassen, an ihn glauben, dann sind wir errettet. Dann sind wir Kinder Gottes und Gott ist unser Vater. Und nur in ihm, in Christus allein, in dem gekreuzigten, in dem verachteten, verschmähten, gekreuzigten Christus allein ist unser Heil und sonst nirgends. Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit, wie wir es heute früh gesehen haben, ist aber auch die Offenbarung von Gottes Weisheit, die für die Welt eine Torheit ist, nicht nachvollziehbar. Aber Gott möchte von uns, dass wir uns auf ihn, auf seine Weisheit, auf seinen Gekreuzigten verlassen, auf seine Treue, auf seine Liebe und das tun in einer ganz kindlichen Weise, völlig ohne Zweifel, auf ihn verlassen und uns ihm völlig uneingeschränkt anvertrauen. Ja, Vater, du meinst es gut mit uns und ich vertraue mich dir an. Möge es bedeuten, was es will. Wir haben ein schönes Vorbild in König Asa in 2. Chronik 14, Vers 10. Da heißt es, er rief den Herrn, seinen Gott an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte. Außer dir ist keiner, der helfen könnte. Im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Außer dir ist keiner, der helfen könnte. Wir stützen uns auf dich. Es gibt keine andere Erlösung. Es gibt kein anderes Heil als allein in dem gekreuzigten Christus. Und Gott erwartet von uns, dass wir uns ihm mit allem, was wir sind, anvertrauen, dass wir ihm bedingungslos nachfolgen und um seinetwillen alles hinter uns lassen. Die Jünger haben uns das vorgemacht. Ihr kennt das zum Beispiel in Lukas Kapitel 5 lesen wir davon, dass die ersten Jünger ihr Boot ans Land bringen und alles verlassen und ihm nachfolgen. Sie lassen alles zurück und folgen Jesus nach. Sie schleifen nicht noch ihr Boot hinter sich her. Jede Einschränkung dieses völligen Gottvertrauens ist eine schlimme Provokation, die Gott missbilligt. Wir finden das immer wieder bei den Israeliten, wie sie aus Ägypten zwar herausgeführt werden und wirklich Gottes Hand mächtigst erleben, wie er sie aus der Sklaverei befreit, wie er sie vor den Truppen des Pharao befreit und das Meer spaltet und sie ziehen trockenen Fußes hindurch und die ganze Armee ertrinkt. Sie erleben es, wie Gott ihnen Wasser schenkt und Essen gibt und doch sind sie immer wieder dabei zu nörgeln und zu mosern. Wir lesen das im Psalm 78, dort sagen sie, sollte Gott imstande sein, uns in der Wüste den Tisch zu bereiten? Als ob sie es nicht so oft erlebt hätten. Und das reizt Gott zum Zorn. Gott ist die Wahrheit in Person. Und daher möchte er auch, dass wir ihn beim Wort nehmen und uns uneingeschränkt auf ihn verlassen. Und er will unter Beweis stellen, dass dieses sein Wort auch mit Sicherheit gilt. Wir können es in die Hand nehmen und sagen, Gott, ich tue das. Du hast es verheißen. Und er wird es zeigen. Hüten wir uns davor, den Herrn dadurch zum Zorn zu reizen, dass wir nicht auf ihn vertrauen, dass wir ihn in Frage stellen. Schau auf ihn als deinen liebenden Vater und vertraue dich ihm völlig an. Was immer dich vielleicht beschweren mag, wo immer es Dinge geben mag, die dein Denken, dein Herz besetzen, mach den Blick frei auf ihn, den liebenden Vater, der dir die Arme entgegenstreckt und vertraue auf den Herrn mit allem. Er hat dir diese großartige Verheißung gegeben. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und das Zweite, vertraue auf den Herrn in allem. Unser Gottvertrauen mit allem, was wir sind und haben, umfasst auch, dass wir uns in allem Gott allein anvertrauen und nichts und niemand anderem. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Und wir sind als Menschen oft sehr stolz. Es liegt uns nahe. Wir wollen uns gerne auf irgendetwas verlassen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein in unserem Leben, aber wir wollen uns gerne irgendwo festhalten. Sei es unser Vermögen, haben die wenigsten von uns ein Problem mit, aber manche haben das. Sei es die eigenen Fähigkeiten, sei es der Verstand, den wir zum Götzen machen. Aber wir werden davor gewarnt in der Heiligen Schrift. In Jeremia 17, Vers 5, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Wir können nicht uns auf zwei Dinge verlassen, auf den Herrn und noch irgendetwas anderes. Wir erleben das oder finden dieses Muster immer wieder seit dem ersten Sündenfall im Paradies. Unsere ersten Eltern dachten, sie seien irgendwie klüger, irgendwie verständiger als Gott. Und das wiederholt sich täglich in unseren undemütigen Herzen. Es ist die Sünde, die wir doch auch immer wieder bei uns finden. Und die Schrift warnt hier ganz besonders junge Menschen, aber nicht nur. Aber vielleicht haben Sie da öfter mal noch ein Problem damit, auch sich so in Ihrem jugendlichen Kraft, in Ihrem jugendlichen Eifer so zu überheben, stolz zu sein. was sie nicht alles schon wissen und können. Und an manchen Stellen sind sie dann auch klüger, vielleicht auch als ihre Eltern oder ältere Menschen vielleicht. Aber auch ältere Menschen sind nicht sicher davor, ganz im Gegenteil. Wir müssen ermahnt werden. 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Aber dann spricht er alle an. Alle, also die Jungen, vielleicht besonders die Jungen, aber alle, auch die Alten, alle, alle umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Junge Leute haben da manchmal ganz interessante Neigungen. Sie versuchen dann, um Rat zu fragen, vielleicht auch Ältere um Rat zu fragen, in der großen Hoffnung, na ja, dass sie dann eine Bestätigung kriegen für das, was sie sich selbst überlegt haben. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann versuchen sie oft das zu tun, was sie sich selbst überlegt haben, ihr eigener Verstand beschlossen hat. Und wollen lieber das tun. Ganz plastisches Beispiel finden wir in der Nachfolge Salomos unter König Rehabiam, der dort die alten Ratgeber Salomos um Rat fragt, was soll ich tun? Und er kriegt eigentlich einen sehr weisen Rat, aber der passt ihm nicht. Das hat er sich anders gedacht. Und dann fragt er die jungen Ratgeber und die geben ihm Rat nach seinen eigenen Überlegungen und er tut das. Und die Folgen sind weitreichend. Das Reich Israel bricht in zwei Teile, in das Nord- und Südreich. Und es bleibt bis zum Ende der Geschichte Israels so. Nie gab es eine Wiedervereinigung. So weitreichend diese jugendliche Sünde des Rehabiam. Weil er seinem eigenen Verstand, seinen eigenen stolzen, undemütigen Gedanken gefolgt ist. Aber es gab mal eine Zeit, in der der Verstand des im Bild Gottes erschaffenen Menschen klar und von Sünde ungetrübt war. Gott hat uns Menschen ihm ähnlich gemacht, in seinem Bild. Aber nach dem Sündenfall müssen wir bekennen, der Mensch, der im Ansehen ist, hat keine Einsicht, er gleicht dem Vieh, das vertilgt wird, Psalm 49, 21. Oder Epheser 4, Vers 18, sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Unser Verstand ist nicht mehr das, was er vor dem Sündenfall mal war. Durch ein verstocktes Herz verfinstert. Daher kann er in einem gefallenen Zustand kein guter Wegweiser mehr sein. Und in dieser gefallenen Welt müssen wir uns davor hüten, uns auf den Verstand so zu verlassen. Und selbst die besten Männer haben hier manchmal Probleme. Ein großes Beispiel finden wir in dem Propheten Nathan, der bewies, dass er falschen Rat gab, wo er sich auf seinen eigenen Verstand verlassen hatte. König David hat diese Idee und sagt, eigentlich müsste ich doch Gott einen Tempel bauen. Und er sagt zum Propheten, siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in einem Zelt wohnt. Und was sagt Nathan zum König? Geh hin und tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Bau ihm einen Tempel. Und in der Nacht geschieht das Wort des Herrn zu Nathan, geh hin und sage zu meinem Knecht, zu David, so spricht der Herr und so weiter. Er soll kein Haus bauen, erst sein Sohn. Aber Nathan hat in dem Moment überlegt, das ist eine gute Idee. Klingt vernünftig. Wenn du König in einem Haus wohnst, warum soll Gott in einem Zelt wohnen? Und er gibt selbst dieser kluge Prophet, gibt diesen falschen Rat. Er korrigiert das, aber er kann sich nicht darauf verlassen. Und doch ist unser Verstand ein Mittel, das Gott gebraucht, um uns zu leiten. Gott möchte jetzt nicht, dass wir sagen, okay, wir brauchen nicht mehr nachdenken, wir brauchen unseren Verstand nicht mehr benutzen, das wäre auch falsch. Gott erwartet von uns, dass wir unseren Verstand gebrauchen. Charles Bridges, ein gottesfürchtiger Theologe im 19. Jahrhundert, hat einmal gesagt, auch wenn wir es ablehnen, uns auf unseren Verstand zu stützen, erweist sich unser Gottvertrauen doch darin, dass wir unserem Verstand folgen, denn wir vertrauen auf die Macht Gottes, ihn zu erleuchten, als eine Lampe, um uns dadurch zu leiten. Und das ist, was Gott tut. Durch seine Gnade erneuert Gott auch in uns die Erkenntnis. Er erneuert unser Denken, er erneuert unseren Verstand. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber wenn wir im Gottvertrauen leben, wenn wir im Vertrauen auf Gott leben und im Glauben an Gott leben, wenn wir in Gottes Wort leben und unser Denken davon prägen und bestimmen lassen, dann ändert sich auch unser Denken und wird zunehmend dem gleich, wie es Gott gefällt. Im Kolosserbrief Kapitel 3 ist diese Beschreibung auch von diesem, wir ziehen den alten Menschen an und den neuen Menschen an. Und dann heißt es, und den neuen angezogen hat, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Gott möchte unser Denken erneuern, unseren Verstand erleuchten. Wenn wir uns vor Gott auf die Knie werfen und zu ihm beten und ihn um Hilfe bitten, dann bekennen wir damit, dass wir mit unserem Verstand allein nichts ausrichten können. Wir sind nicht in der Lage, aus eigener Kraft und Kraft eigener Vernunft unseren Weg recht zu beschreiten. Wir sind völlig von Gott abhängig. Aber wir folgen in unserem alltäglichen Leben sehr wohl einer vernünftigen Überlegung und auch dem, was unser Verstand uns hilft. Und der praktisch gelebte Glaube stärkt die Kraft des Verstandes und der Vernunft und er zerstört sie nicht oder übergeht sie nicht. Glaube heißt nicht, es ist etwas, was nichts mit guter Überlegung zu tun hätte. Praktisch gelebter Glaube ringt nach einem geheiligten Verstand, nach einer gereinigten Vernunft, die sich Gott unterwirft. Beispiel. Nehemia ordnet an, dass Jerusalem bewacht werden soll, während sie sich einzig und allein auf Gott als ihren Beschützer verlassen. Nehemia 4, Vers 3. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Sie beten, weil sie sich auf Gott verlassen und sich nicht auf ihre Waffengewalt stützen und sagen, die werden das schon erledigen, dass die Feinde uns nichts tun. Nein, sie stützen sich auf Gott. Aber sie denken auch nach, ja, wenn wir da noch eine Wache hinstellen, das ist schon auch ein gutes Mittel. Und sie benutzen es. Und Gott mahnt uns hier in unserem Vers, dass wir uns keinesfalls auf unseren eigenen Verstand stützen sollen, uns nicht auf ihn verlassen sollen. Aber wenn wir uns uneingeschränkt Gott anvertrauen und ihm mit allem und in allem vertrauen, dann dürfen wir auch unseren Verstand einsetzen und gemäß geheiligter Vernunft, die sich Gott unterwirft, auch handeln. Wir können das vergleichen mit einem Bild. Also ihr seht es unschwer, ich habe eine Brille und das möchte ich mal als Bild gebrauchen. Unser Verstand ist wie eine Brille. Dort, wo wir losgelöst von Gott uns auf unseren Verstand verlassen, ist es wie eine Brille, die von Schmutz der Sünde so verdreckt ist, dass wir dadurch schlechter sehen, als wenn wir überhaupt keine Brille aufhaben. Eine völlig verdreckte Brille, die einfach durch die Sünde so verschroben ist, dass man nichts mehr sehen kann. Völlig verdreckt. Aber dort, wo wir uns in Demut Gott unterwerfen und wo Gott uns von unserer sündigen Eigensinn reinigt, wird diese Brille gleichsam gereinigt und wir können durch sie viel klarer und besser sehen als ohne sie. Und es wäre ein fataler Fehler, wenn wir aus stolzer Überlegung heraus diese Brille nicht aufsetzen würden und sagen würden, ich verlasse mich auf Gott, ohne nachzudenken. Nein, Gott möchte, dass wir unseren Verstand gebrauchen, in geheiligter Weise. Sein Mittel, das er uns gegeben hat. Und Charles Bridges noch einmal, er sagt dieses, ist unsere klare Pflicht, unseren Verstand nicht zu vernachlässigen, sondern ihn eifrig in jeglicher Hinsicht zu fördern. In einer Zeit, in der uns so viel Wissen zur Verfügung steht, ist die Unwissenheit eine Frucht der Faulheit, der Ignoranz oder einer falschen Illusion. Gott erwartet von uns sehr wohl, dass wir unseren gereinigten und geheiligten Verstand in dieser Welt gebrauchen. Aber er warnt uns hier eindringlich davor, dass wir uns auf unseren eigenen Verstand verlassen und nicht auf Gott stützen. Selbstvertrauen ist Torheit und Rebellion gegen Gott, die ins Verderben stürzt. Sprüche 28, 26, wer auf seinen Verstand vertraut, der ist ein Tor, wer aber in Weisheit lebt, der wird entkommen. Wenn wir so in gottesfürchtiger Weise durch einen geheiligten Verstand uns leiten lassen, dann dürfen wir uns keineswegs auf diesen geheiligten Verstand vertrauen und auf ihn verlassen oder an den Verstand glauben oder unsere Vernunft und so den Verstand zu einem Götzen machen. Unser Glaube muss in allem ausschließlich auf Gott gerichtet sein. Und so sollen wir uns dem Herrn anvertrauen, mit allem und in allem. Und schließlich als drittes, vertraue auf den Herrn bei allem. Wir haben gesehen, dass wir uns unser ganzes Leben einzig und allein auf Gott verlassen sollen. Das gilt nicht nur für bestimmte Bereiche des Lebens, sozusagen der religiöse Teil unseres Lebens, sondern es gilt für alles, unser ganzes Leben, für alle Bereiche und für jeden Zeitpunkt. Es gibt nichts, wo wir sagen können, dazu brauche ich keinen Gott. Vers 6 hier, Sprüche 3, Vers 6, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Auf all deinen Wegen. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, wo du dich nicht auf Gott verlassen bräuchtest? Gibt es irgendetwas, wo du Gott nicht brauchst? Gibt es etwas, was du auch ganz alleine kannst ohne Gott? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, gibt es viele Dinge, wo wir nicht drüber nachdenken. Brauchst du Gott, wenn du Auto fährst? Brauchst du Gott, wenn du deine Arbeit tust? Brauchst du Gott, wenn du mit deinem Vorgesetzten sprichst? Ja, da denken wir vielleicht noch drüber nach. Aber brauchst du Gott, wenn du deine Socken anziehst, wenn du deine Zähne putzt, wenn du dir die Haare machst? Brauchst du Gott? Ja, du brauchst Gott in allem. Und das ist blanke, gottlose Selbstüberhebung, wenn wir meinen, dass wir die alltäglichen Dinge des Lebens auch ohne Gott erledigen können. Er möchte in allen Angelegenheiten von uns gebeten werden. Da gibt es nichts, was zu groß oder was zu klein ist. Wir sollen alles, alle unsere Nöte, alles, was wir in unserem Leben erleben, im Gebet vor ihn bringen. Gott möchte, dass wir einen Schritt nach dem anderen unter Gottes Führung und dem Gottvertrauen vorangehen. Und wir überschauen oft noch nicht mal in der Früh, wenn wir vielleicht unsere stille Zeit haben und den Tag dem Herrn anbefehlen, was uns an diesem Tag alles begegnen wird. Und da kann es rasch zu wichtigen Begegnungen kommen, Begegnungen, die vielleicht sogar weitreichende Konsequenzen haben, auch für unser Leben. Wie gut, wenn wir dann es uns zur Gewohnheit gemacht haben, dass wir an Gott denken und dass wir in dieser Situation vielleicht oft nur blitzschnell ein Stoßgebet zum Herrn schicken. Wir finden das bei Nehemia im ersten Kapitel sehr schön beschrieben. Er war in diese Situation als Mundschenk geraten und wird vom König gefragt, und er hat jetzt nicht Zeit, um zu sagen, ich muss jetzt nochmal ausführlich erstmal ins Gebet gehen und das vor den Herrn bringen. Aber wir lesen in Nehemia 1, Vers 11, wie er dieses Stoßgebet zu Gott schickt und sagt, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Und er spricht mit dem König. Er hat nicht viel Zeit, jetzt da groß ins Gebet zu gehen, weil der König will eine Antwort von ihm haben, warum er so traurig reinblickt. Aber in dem Moment betet er noch einmal. Weil er weiß, ich bin von Gott abhängig. Ich kann jetzt nicht aus mir heraus einfach da eine Antwort geben. Er wirft sich noch einmal auf Gott. Ein Bruchteil von Sekunden. Aber auch dort, wo wir Dinge ganz lange im Voraus planen, ist es genauso nötig, dass wir diese Pläne in Gottvertrauen fassen, in einem klaren Bewusstsein, dass sie letztendlich in Gottes Hand liegen. Dieser bekannte Vers aus Jakobus 4, Vers 15, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Wir machen Pläne für nächste Woche, für in 2 Monaten oder vielleicht für unseren Urlaub oder was auch immer, weit ins Voraus. Aber wir können sie nur fassen, wenn wir sie im Gottvertrauen fassen, wenn wir sagen, ja, es liegt in Gottes Hand. Sollten sie nicht einfach eigensinnig ohne Gott machen. Wir machen uns selbst zu Gott und treiben mit uns Götzendienst, wenn wir so tun, als könnten wir die einfachsten Dinge des alltäglichen Lebens ohne Gottes Hilfe bewältigen. Er will in allem gebeten sein. Er will, dass wir alles in inniger, liebevoller Abhängigkeit von ihm tun. Und so ist es unsere Pflicht, mit all unseren Nöten zu ihm zu kommen. Mach es dir zu einer festen Gewohnheit, dass du immer zuerst zu Gott gehst, bevor du deinen eigenen Willen tust und tust, was dir gefällt, in deiner eigenen Weisheit, mit deinen eigenen Überlegungen, deiner eigenen Berechnung. Bevor du menschliche Freunde konsultierst, was immer, geh zu Gott, verlass dich auf ihn. Und halte auch nichts für zu klar oder für zu offenkundig, dass du keinen göttlichen Rat bräuchtest. Es gibt hier eine klare Warnung, eine Begebenheit im Richterbuch, bei Josua, wo die Gibeoniter kommen und vortäuschen, wie weit hergereist sie sind und Josua da einiges vormachen. Und Josua ist bereit, mit ihnen einen Bund zu schließen. Die Lage ist klar. Guck dir an, was für kaputte Schuhe die anhaben, wie altes Brot ist, das sie dabei haben. Sieh dir an, es ist eindeutig, es ist klar. Was soll dabei sein, wenn wir mit diesen weitgereisten Leuten einen Bund schließen? Und dann heißt es sehr bezeichnet bei Josua 9, Vers 14, den Mund des Herrn aber befragten sie nicht. Ihr kennt die Geschichte und wisst, es war ein Fehler. Ein Fehler, den sie nie wieder rückgängig machen konnten. Saul in seiner Überheblichkeit hat das versucht und wurde bestraft dafür. Aber sie hatten seit ihrer israelitischen Geschichte diese Gibeoniter unter sich wohnen. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Egal, ob es kleine oder große Angelegenheiten sind. Alle Nöte, persönlich oder nicht, zeitlich oder ewig. Gott muss der erste Ratgeber sein. Kennen wir nicht den Frieden, den es dann mit sich bringt, wenn wir alle unsere Angelegenheiten vor Gott gebracht haben, wenn wir ihm alles mitgebracht haben und im Gebet vor ihn gebracht haben, wie es im Philipperbrief heißt, Kapitel 4, Vers 6 und 7, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Abraham ist uns hier ein Vorbild. Wo immer er ein Zelt aufschlug, errichtete er einen Altar für Gott. Finden das an verschiedenen Stellen. Er baute dort dem Herrn einen Altar. Er baute dem Herrn einen Altar. Immer wieder. Es ist das Erste, es ist das Wichtigste. Wir finden, dass wie Abraham für Isaak eine Frau sucht, da ist keine Weltlichkeit dabei. Es geht ihm nicht darum, dass er eine reiche Schwiegertochter bekommt oder Ehre und Schönheit. Das Einzige, was für ihn zählt, war der Name und die Ehre seines Gottes. So erkannte der Vater der Weisen auf all seinen Wegen nur Gott und er bat von ihm Rat in all seinen Nöten und er wurde nie enttäuscht. Und es sollte unsere Gewohnheit sein, dass wir zuallererst vor Gott kommen, egal was anliegt. Gott muss den ersten Platz einnehmen. Vor unseren eigenen Überlegungen, unserem eigenen Willen, unserer Selbstgefälligkeit, vor unserer eigenen Weisheit und unseren Freuden, unserem Selbstvertrauen oder unserem Eigennutzen. Gott muss da vorstehen. Und wie schnell stehen vermeintliche Helfer vor unserer Tür, die uns so vielleicht gut gemeinten Rat geben möchten. Ach, du schaffst das schon. Wegen so etwas musst du noch nicht gleich beten, das kriegst du schon selbst in den Griff. Nee. Warum sollten wir nicht in allen Dingen vor Gott kommen im Gebet? Es gibt keine Sache, die zu eindeutig ist, zu klar ist, dass wir Gottes Wegleitung nicht bräuchten. Gott soll der Erste sein, dem du es vorträgst. Und haben wir nicht schon diesen Frieden erfahren, den das mit sich bringt, wenn wir Gott unser Herz ausschütten? Und darauf hat Gott seinen Segen verheißen. Wenn wir damit aufhören, auf uns selbst zu vertrauen, wenn wir damit aufhören, auf unseren eigenen Überlegungen uns zu gründen, sondern wenn wir in Armut unseres Geistes jeden Tag vor ihn kommen und ihn darum bitten, dass er uns behütet, dass wir stets auf ihn blicken und von ihm Weisung empfangen, dann wird er unsere Pfade ebnen. Er hat es hier verheißen. Erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Dann können wir beten in Psalm 25 finden wir das. Deine Wege, Herr, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich den ganzen Tag. Dann wird uns Gott die Pfade ebnen und an seinen sicheren Weg leiten. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen. Wir brauchen keine sichtbaren Zeichen, wie Israel bei dem Auszug aus Ägypten. Wir haben Gottes Wort. Und lass uns dieses mit betenden Herzen lesen und darauf achten, wie der Heilige Geist sein Licht drauf wirft. Und lege das Wort neben die Vorsehung, die du den Tag über erfährst. Vergleiche die beiden miteinander und du wirst Gottes Hand in deinem Leben sehen. Erwäge sorgsam, was du erlebt hast, mit ehrfürchtigem Glauben. Und bringe deinen Willen in Einklang mit Gottes Wort und sei bereit, auf dem Wink Gottes mit stiller, demütiger, froher Bereitschaft zu warten und seinem Wink zu folgen. Und Gott gebraucht verschiedene Wege. Manchmal gebraucht er auch Enttäuschungen, manchmal sogar Fehler. Aber letztlich ist kein Schritt, der im eifrigen Gebet gegangen wird, ein Weg, der mit Verdruss gegangen wird. Diese Verheißung schützt uns nicht vor Fehlern. Aber er wird doch durch eine tiefgehende Demütigung und Selbsterkenntnis überdeckt, sodass wir am Ende Gottes Wegleitung anerkennen dürfen. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Dann ebnet er deine Pfade. Er leitet sie auf rechten Weg, heißt es im Psalm 107. Gott hat uns hier einen ganz reichen Segen verheißen. Dann ebnet er ihre Pfade. Er selbst deine Pfade. Ist es nicht wunderbar, wenn Gott uns den Weg weist, wenn er uns den Weg ebnet? Und dieser Segen gilt uns, wenn wir uns mit allem, in allem und bei allem ganz auf ihn verlassen und uns ihm ganz anvertrauen. Gott ist unser Fels, auf dem unser Glaube gründet. Das gilt uns als Gemeinde an diesem Abend. Gibt es irgendetwas, was wir aus uns selbst heraus tun könnten? Gibt es etwas, wozu wir nicht Gottes Segen bräuchten? Gibt es eine Not, die wir als Gemeinde erkannt haben, in der wir nicht Gottes Wegleitung bräuchten? Gibt es etwas, was wir selbst aus eigener Kraft tun können? Das wäre falsch. Gott möchte, dass wir uns ihm anvertrauen. Und lasst uns das heute Abend und Zeit unseres Lebens tun, dass wir unser ganzes Vertrauen allein auf Gott setzen und mit Freimütigkeit alles vor ihm bringen, der uns seinen Segen verheißen hat, wenn wir uns ihm ohne Wenn und Aber anvertrauen. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand, auf all deinen Wegen, erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Möge der Herr uns dazu Gnade geben, dass wir in diesem Gottvertrauen wachsen und zunehmen und dass wir dafür bekannt sind, dass wir von Gott gesegnet sind, weil wir uns ihm in allem anvertraut haben. Amen.